sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Ja. Diddly, 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 diddly.
Hallo,
Till. Das ist mir gerade vorzustellen. Hallo, Alena.
Na, wie geht's dir? Bist du schon, ist dir schon besinnlich zumute?
Okay, ich nehme die Frage jetzt mal total ernst. Nein, mir ist noch nicht besinnlich zumute. Wobei vorhin zum allerersten Mal, als ich nochmal rausgegangen bin, so um 4:45, es war schon dunkel, und nochmal kurz auf die Elbe geguckt habe und im Fischers Park lag so ein bisschen Schnee und der hat unter meinen Füßen geknirscht und die Luft war so kalt und der Himmel war so klar, wow, und ich konnte die Lichter über dem Hafen sehen und da bin ich doch tatsächlich, lappte das in so Vorformen von besinnlicher Stimmung.
Sehr schön, sehr schön.
Und eigentlich mag ich das schon wahnsinnig gerne und ich bin tatsächlich auch immer, ja, es gelingt mir irgendwie immer auch tatsächlich so zu Weihnachten so eine Besinnlichkeit abzurufen. Das ist irgendwie eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
Meinst du nicht, dass es in Wahrheit einfach nur so eine Endjahreserschöpfung, die wir dann einfach positiv deuten?
Ja, irgendwie, also ich brauche immer ich brauche immer so Einladungen oder Erlaubnisse, um so eine Besinnlichkeit zuzulassen. Ich gebe dir total recht. Früher hatte ich das halt beim Rauchen. Und jetzt habe ich so noch einmal im Jahr an Weihnachten, dass man halt mal irgendwie sich so hinsetzen und sagen kann, ach Mensch, alles ganz schön anstrengend, ganz schön furchtbar, aber irgendwie auch ganz schön schön, haha. Und ja, finde ich einmal im Jahr so 10 Minuten echt total schön. Und bei dir? Früher hatte ich das als Raucher, hatte ich das echt 30 Mal am Tag und ja, jetzt einmal im Jahr.
Ja, aber dann hast du sozusagen, das ist wie bei der Immunschuld, du hast es jetzt quasi so angesammelt und kannst es jetzt alles verballern. Weißt du, jetzt wo du nicht mehr rauchst.
Ja, früher war das Schönste an Weihnachten für mich, wenn die Familie, weil meine Frau an Weihnachten gerne singt und die Kinder da immer ihre Friends getroffen haben, in die Kirche gegangen sind zum Krippenspiel. Und ich in der Zeit unter dem Vorwand, das Essen vorbereiten zu müssen, zu Hause noch kurz die Servietten nach einer YouTube-Anleitung in Weihnachtsbäume gefaltet habe und mir dann schön 2-3 Whisky reingestellt habe, während die Familie nicht da war.
Das war geil, muss sagen, ey. Ja, ich muss sagen auch, dass tatsächlich früher, wenn Christian mit den Kindern in die Kirche gegangen ist und ich unter dem Vorwand, alles vorbereiten zu müssen, damit danach Bescherung stattfinden kann, zu Hause geblieben bin und tatsächlich alles vorbereitet habe und so alleine vor diesem geschmückten Baum stand und die Geschenke da so hinsortiert habe und wie so eine Mutti in so einer Chibo-Werbung irgendwie das Gefühl hatte, ach guck mal, jetzt hast du alles wieder sehr schön gemacht und genau, und mir dabei irgendwas reingedengelt habe, Whisky nicht in meinem Fall, aber einen schönen Sherry oder einen Portwein oder was, Chibo-Muttis halt so trinken, und fand ich das auch eigentlich immer besonders friedvoll und schön.
Ja, und ich möchte irgendwie den vielen, vielen PastorInnen und Theologiestudierenden unter unseren ZuhörerInnen nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass Leute wirklich Weihnachten nur deshalb in die Kirche gehen, gar nicht jetzt unbedingt, weil sie diese Besinnlichkeit in der Kirche konsumieren wollen, sondern weil es immer Familienmitglieder wie dich oder mich gibt, die ziemlich klar,
also ich kann jetzt
verbal, nonverbal signalisieren, die anderen sollten doch jetzt bitte mal 1,5 Stunden endlich in die Church gehen, ey.
Ja, als ich Kind war, mussten meine Schwester und ich immer mit meiner Großmutter in die Kirche gehen, weil die wollte nämlich auch immer singen und mein Vater hat nichts mehr gehasst als das. Also die Tatsache, dass seine Mutter dann da immer so irgendwie besinnlich wurde und Weihnachtslieder singen wollte, das hat er überhaupt nicht gut ertragen. Wir sind nämlich eine Nicht-Weihnachtslied-Sing-Familie. Und deswegen mussten wir, meine Schwester und ich, meine Großmutter immer mit in die Kirche nehmen, damit sie sich da aussingen kann, damit sie da sozusagen.
Okay, die Formulierung trifft hier auf die Situation zu Hause und auf die Bedürfnislage leider auch 1:1. So, die muss ich unbedingt in meinem Sprachgebrauch übernehmen.
Und genau, und ich glaube, das ist auch für meine Eltern wahrscheinlich der friedvollste und irgendwie schönste Teil des Heiligen Abends war, wenn meine Mutter schon so ein bisschen sowas vorgekocht hat und mein Vater sich auch vor dem Bäumchen schon einen reingestellt hat und die Kinder waren mit der Omi in der Kirche, die kann ihre Weihnachtslieder singen und dann danach geht der ganze Zinnober los. Insofern, ich fühle das sehr.
Ach Mann, wie lustig. Und guck mal, das wussten wir nicht voneinander. Hätten wir so viele Jahre vorher noch irgendwie... Ja, wo ist ja auch nicht das Gleiche gewesen. Man hätte sich noch kurz eine WhatsApp schreiben können oder so. Aber es ist wirklich schön, wenn man dann auch mal so einen Moment echt alleine irgendwie ist oder war.
Ja,
dieses Jahr fällt es bei uns auch flach, ja.
Ja, sonst musst du vielleicht einfach nochmal alleine um den Block gehen oder so.
Zigaretten holen, Zwinki Zwonki.
Guck mal, jetzt habe ich dir schon so einen kleinen, ich habe schon so eine kleine Rückblende in meine Kindheit hier eingeflochten, denn das ist unser Thema heute, zum Jahresende quasi.
Ja, es war eine sehr schöne Idee von dir. Mhm. Ich wollte eigentlich über indirekte Rede und Konditional 1 oder Konditional 2 sprechen, aber Rückblende ist natürlich irgendwie auch ein schönes Thema, ja.
Ja, wir haben, um jetzt mal zu rekapitulieren, wie das Podcast-Jahr so war, wir haben extrem viel so über große Gefühle geredet und so über Metathemen. Also es war ein sehr gefühliges Podcast-Jahr. Und wir haben so über Liebe geredet und über Zweifel und über Trost und über, also so, alle so, weißt du, so.
Das hast du dir alles nochmal kommen lassen?
Ich habe mir das nochmal angeguckt, ja. Okay. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich weiß, das machen wir normalerweise nicht, aber genau. Und deswegen dachte ich, wir können ja nochmal so ein bisschen was Handwerkliches machen, weißt du? Dass wir nicht immer nur hier so unsere Seelen auf links drehen und alles ausstülpen und die ganzen Fussel auf unseren HörerInnen auf den Teppich fallen lassen, sondern dass hier noch so ein kleines bisschen Nutzwert bei rumkommt. Und gleichzeitig kann man bei Rückblende halt auch nochmal auf das Jahr zurückblicken. Aber das muss nicht sein, nur wenn du möchtest. Wie war dein Jahr? Möchtest du darüber sprechen?
Also wir sind ja eine Zeit lang mit unseren amerikanischen Freunden im Sommer immer zumindest eine Woche in Urlaub gefahren oder haben uns getroffen. Und die hatten damals, also das habe ich dann vor Jahren, haben die irgendwie angefangen, uns immer am Ende des Urlaubs, manchmal haben wir es auch jeden Tag gemacht, nach Thorns and Roses zu befragen. Mhm. Also was war deine Rose, was war dein Dorn? Was halt total schön ist, weil man dann wirklich, also es labern nicht alle so viel, wir waren dann halt auch teilweise irgendwie 12 Personen oder so. Und man ist halt irgendwie gezwungen, das irgendwie so, ja, auf ein eigenes herunterzubrechen. Und wenn ich so überlege, also eine Rose dieses Jahr war für mich auf alle Fälle wirklich, ach, weiß ich auch nicht, nachdem wir beide irgendwie so, kurz bevor wir beide nochmal so richtig durchgeatmet und uns in unsere Bücher gestürzt haben, dass wir uns im Sommer getroffen haben, dass wir euch besucht haben.
Ja, das war schön.
Das war irgendwie wahnsinnig, das war wirklich echt so ein totaler Höhepunkt und ich rede da auch, also wir reden da relativ oft, wir reden wenig zu Hause, aber wenn, dann reden wir
dann darüber, über mich.
Wie wir euch den Urlaub so, in Italien besucht haben.
Sehr schön, ja, das war wirklich schön. Das war in dem Fall eine Rose.
Ach, und irgendwie war meine Dorne, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war es wirklich beruflich gesehen ein sehr konfliktreiches Jahr. Also ich habe, und war das auch gut, es war, glaube ich, auch fällig. Also ich habe, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein rückwärtsgewandtes Horoskop, ich habe irgendwie viele überfällige Konflikte ausgetragen und habe auch, ich habe inhaltliche, weltanschauliche und persönliche Konflikte ausgetragen, zum Teil habe ich aufgehört, mit Leuten, Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich jahrelang gerne zusammengearbeitet habe. Ich habe mich mit Menschen, die ich sehr mag und mit denen ich sehr eng verbunden bin, inhaltlich auseinandergesetzt und auch gestritten. Und ich habe auch teilweise einfach aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Und es war irgendwie richtig, aber irgendwie muss ich sagen, im Nachhinein, für mich war es echt ein Jahr der Konflikte und Alter, ey, können nicht einfach mal alle, wenn alle einfach alles immer genau so machen würden, wie ich das möchte, dann gäbe es halt diese Konflikte auch nicht.
Ja, das fühle.
Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was daran jetzt so schwer zu begreifen ist.
Genau.
Aber nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Mach du doch mal mit bei diesem bekloppten Ding und sag mir mal, was dein Thorns und Roses war 2022.
Meine, die Woche, die ihr in Italien wart, das war mit die schönste Woche. Unterbrich mich halt nicht.
Das sehr gut, weil das kann man nicht noch mal, es können nicht zwei Leute die gleiche Rose haben. Sorry.
Ich wollte es nur zurückspiegeln, dass es eine sehr schöne Woche war. Es kommt noch mehr, keine Sorge. Also ich muss sagen, dass es für mich beruflich tatsächlich ein richtig gutes Jahr war. Weil ich Anfang des Jahres doch endlich auf den Trichter gekommen bin, das zu machen, was alle von mir wollen, nämlich das Projekt, an dem ich vorher so lange rumgedoktert habe, to no avail, einfach in die Tonne zu treten und nochmal einzutauchen in die Welt von junge Frau am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid und quasi eine Art, nicht Fortsetzung, aber ein Mitquill dazu zu schreiben. Und zu spüren, dass ich das kann und dass es mir gelingt und dass es mir Freude macht und dass es, glaube ich, ganz okay wird. Das war auf jeden Fall eine Rose.
Ja, das freut mich.
Und ich weiß, man darf nur eins, aber ich sag nochmal, das ist quasi eine Mini, darf die Rose noch so eine kleine Mini-Zweitnebenknospe haben? Neulich, ich muss damit nochmal angeben, ich habe es schon auf Twitter geteilt und auf Insta, und aber egal, ich muss es nochmal sagen. Neulich war mein Buch, eine Frage in einer Quizshow, in der NDR-Quizshow gejagt.
Stimmt, wie geil.
Und ich finde, das ist echt die eigentliche Kanonisierung. Also sehr viel mehr kann eigentlich nicht mehr kommen.
Das ist nicht zu überbieten, und auch nicht zu überbieten ist, dass der Breda irgendwie gesagt hat, gelbe Schuhe oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Oder?
Ja, das ist, also hätte er es gewusst, wäre es nicht so schön gewesen. Es war irgendwie geil, dass er es nicht gewusst hat.
Vor allem, wenn er wenigstens gelbe Tasche gesagt hätte.
Ja, stimmt. Das war auch noch, und die Dornen waren ehrlich gesagt alle privater Natur, und das weiß ich nicht.
Oh ja, okay, verstehe. Und beruflich, dass Elon Musk dich noch nicht auf Twitter gesperrt hat.
Ja, dass Elon Musk Twitter kaputt gemacht hat. Es ist ja, fühlst du dich eigentlich auch so ein kleines bisschen albern? Wir haben ja jetzt vor zwei Folgen hier den großen Abgesang auf Twitter gehalten,
nee,
und es
null,
ist ja immer noch da. Aber ich fürchte, es ist halt wirklich einfach, es ist einfach trotzdem immer noch schrecklich und schlimm. Und auch wenn die Seite noch aufrufbar ist, es ist einfach alles nur noch die Hölle.
Ach, nee, finde ich nicht. Ich finde es eigentlich, also erstens war das Sentiment damals, Totgesagte leben länger, total ernst gemeint. Und zweitens muss ich sagen, die Sachen, die mir Freude machen, sind meinem Herzen immer noch nah, und darum ist es für mich auch so ein bisschen weiterhin so eine schmerzliche Abschiedsphase. Ich muss aber auch wirklich sagen, also ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen unangenehm, und ich habe auch in einem Tech-Blog echt eine gute Formulierung gelesen, dass man irgendwie halt so, wenn man einen Tweet von Elon Musk liest, dass man selber so implicated wird, also eigentlich irgendwie mit reingezogen in seinen ganzen Dreck. Das stimmt, und ich fühle mich nach wie vor durch seine bloße Anwesenheit beschmutzt, aber seinen kompletten Zusammenbruch mitzuerleben, es tut mir leid. Ich glaube auch nicht, dass es eine Mental Health Issue ist. Ich glaube, es ist wirklich ein Zusammenbruch durch charakterliche Defizite. Ich finde es geil. Ich finde es super. Ich finde es besser als die WM, und ich finde es wirklich fast so gut wie Formel 1.
Du hast einfach so viel Freude am Untergang.
Von Elon Musk,
grundsätzlich.
Total.
Du hast irgendwie so ein bisschen Freude an der Katastrophe. Nicht an der Katastrophe,
Alter, er ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Und ganz ehrlich, wenn du nicht mehr der reichste Mensch...
Das ist wunderbar, na klar.
Aber vor allem, wenn du der reichste Mensch der Welt warst, und dann bist du nicht mehr der reichste Mensch der Welt, dann hast du wirklich auf einem Niveau verkackt, wie keiner von uns, niemand von uns wird jemals auf diese Art und Weise abkacken. Das ist einfach so...
das stimmt. Das stimmt, ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Okay.
Ich finde es so schön, ey. Ja. Und ich meine, er guckt zurück auf sein Jahr. Er sagt, Jungs, lass mal jetzt hier, er kennt ja nur Jungs, lass mal jetzt hier über Rückblenden reden. Und einer so, ja, Elon, Thorns and Roses. Und er sofort so, du bist gesperrt, raus hier. Ja, er kann halt sagen, wow, im Januar war ich der reichste Mensch der Welt, 270 Milliarden. Im Dezember zweit- oder drittreichste Mensch der Welt, 50 Milliarden weg.
Der geil. Ist ein, ja.
Das ist so geil. Magst du eigentlich Rückblenden?
Kommt drauf an.
Also im Text.
Im Text. Kommt drauf an, wenn ich gerade so im Fluss bin und dann muss ich erstmal mir irgend so eine ewig lange Erklärung durchlesen, warum irgendwas so ist, wie es ist, dann mag ich es nicht so gerne. Ich finde es eigentlich schön, wenn man es. Ich finde es eigentlich.
Vor allem, wenn es auf dem Bauernhof ist, ey, Alter.
Wieso auf dem Bauernhof? Wie kommst du auf den Bauernhof?
Na, oft sind diese Rückblenden so, ja, sie gehen halt alle gerade so durch die einigermaßen moderne Zeit. Es ist so ein bisschen so in der Stadt und so. Menschen erleben einigermaßen moderne Dinge, dann so Rückblende, ein Bauernhof um die Jahrhundertwende.
Was oder, hast du gegen Bauernhöfe?
Oh.
Magst du keine Bauernhöfe?
Ich sag dir ganz ehrlich, also jetzt abgesehen von diesem Buch von Marlene Haushofer, was aus der Sicht eines 5-jährigen Mädchens auf so einer Almöhi-Bauernhofhütte erzählt ist, ich habe noch nie irgendwas Interessantes gelesen, was auf dem Bauernhof passiert ist und es wird auch nicht passieren. I'm sorry.
Okay, noted. Ist notiert und merke ich mir.
In der deutschen Literatur.
Okay.
Nenn mir drei oder ein Gegenbeispiel. Musst du nicht. Ich bin zum Jahresende, kurz vor der Besinnlichkeit kommt bei mir immer so ein Aggressionspeak und jetzt musst du das alles abkriegen.
Ey. Ich glaube, das ist vielleicht, was hat das ausgelöst? War es der unerwartete, krasse Erfolg von Tannöd, einem Buch, das wir alle gelesen haben und uns sagten, shit, warum habe ich das nicht geschrieben und bin damit reich geworden?
Wird es Tannöd ausgesprochen?
Wie, sprichst du es aus? Tannöd oder was?
Tannöd.
Nöd. Kann auch sein, weiß ich nicht. Du bist doch hier.
Ich habe dieses Buch nicht gelesen, weil ich den Klappentext entnahm, dass es auf einem Bauernhof spielt.
Okay,
und
ich dachte,
außerdem,
das hat es vielleicht ausgelöst, diese Bauernhofsache. Also ich habe überhaupt nichts gegen Bauernhöfe und du weißt ja, dass ich für die Zukunft,
nicht?
Aber da sind wir in der Zukunft und nicht in der Rückblende, eine große Schweinezucht plane, die auf einem, aber gut, ich werde dann einfach nicht Gegenstand irgendeiner Literatur werden. Nein. Ich schreibe natürlich selber ständig Rückblenden, aber mit ein bisschen Selbstekel auch.
Warum? Warum dieser Selbstekel?
Warum dieser Selbstekel? Naja, weil man, wenn man nicht aufpasst, halt ständig, also erstens hasse ich das Plusquamperfekt.
Oh mein Gott, das Plusquamperfekt, es geht wirklich gar nicht.
Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich.
Also außer man kommt halt in Berlin oder aus Berlin oder ist in Berlin und sagt, wie dieses schöne Buch von Lea Streisand heißt, war schön gewesen.
War schön gewesen, genau. Ja, aber passiert ja nicht so häufig. Und das, was schön gewesen war. Und
was? Okay. Wie machst denn du das? Machst du dann so zwei, drei schamhafte Sätze sozusagen als Weiche im Plusquamperfekt und benutzt dann aber auch weiterhin, weil du schreibst ja nicht drei Seiten
mit Hatte.
In der Vollendung. Genau, ja. Sondern dann schwenkt man ja auf so eine etwas schamhafte Art und Weise doch wieder ins Präteritum um, oder?
Ja, ich glaube, das ist nicht schamhaft, ich glaube, das gehört so. Aber das sollte man so machen. Ich glaube, man muss wirklich eigentlich nur den Einleitungssatz im Plusquamperfekt schreiben und darf direkt danach
da gibt's Handbücher.
Weitermachen. Das hat mir meine Lektorin mal so erklärt. Als ich wirklich quasi ein Dreiviertel eines Kapitels im Plusquamperfekt mir abgestottert habe und die ganze Zeit versucht hatte, das hatte irgendwie zu umgehen, aber es ist schwierig.
Ich glaube, ich schreibe mal einen ganzen Roman im Plusquamperfekt und in der Ihr-Form.
Ich habe neulich eine komplette Kolumne im Futur 2 geschrieben.
Noted, Respekt, Maximum Respekt. Ja. Für welches Medium?
Für unsere liebe gute Brigitte. Das einzige Medium, für das ich Kolumnen schreibe. Monologe ist vorbei.
Ja, dann hast du recht. Wie immer.
Ja, aber egal.
Auch sorry, ich habe dich unterbrochen. Nicht gelungen, Streit anzufangen.
Willst du dich nochmal streiten mit mir jetzt zum Jahresende? Ist das dein Ansinnen heute?
Nee, ich habe nur starke Meinung und weiß nicht, wohin damit.
Ja. Na, hau mal
also
raus.
Gerne einen Roman auf dem Bauernhof, der im Plusquamperfekt erzählt ist.
Ja, und was ist mit ihr? Was war das mit ihr? Ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte.
Nee, gar nicht. Null hast du mich unterbrochen. Ach, ich fand es damals irgendwie wahnsinnig lustig. Es gibt ja dieses eine Buch von Jay McInerney, Bright Lights, Big City, die Lichter der Großstadt. Mhm. Und das ist in der Du-Form erzählt. Also nicht in der Ich-Form, sondern in der Du-Form, was einfach schon wirklich so unfassbar prätentiös und eigentlich unmöglich zu lesen ist.
Ich wollte gerade sagen, hält man das länger als 3 Seiten aus?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du merkst es dann halt nach 3 Seiten nicht mehr, weil so viele von deinen Gehirnzellen abgestorben sind. Und du auch einfach denkst, ja, okay, es ist halt ein Kokser-Roman, also am besten entweder ich kokse oder ich stelle mir vor, ich würde auch beim Lesen koksen, dann merkt man es nicht mehr. Und dann gibt es einen super Roman ist das Joshua Cohen, der in der Wir-Form geschrieben ist, was erstaunlich gut irgendwie funktioniert, weil es so aus der Sicht der Belegschaft einer ganzen Werbeagentur in Schließung beschrieben ist. Und ich habe irgendwie gedacht, die beknackteste Form, in der man schreiben könnte, wäre die Ihr-Form. Weil es wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Aber ganz ehrlich, sie werden irgendeinen Literaturpreis werden sie mir in meine kalten, toten Hände drücken, wenn ich einen Bauernhofroman im Plusquamperfekt in der Ihr-Form schreibe. Und ich werde es zwischen den Jahren tun.
Mhm. Ja, finde ich super.
Aber ich sage nicht zwischen welchen.
Schreibst du denn gerne Rückblenden, lieber Till? Und wenn ja, warum und wie?
Ich empfinde die Rückblende als, und das sage ich wirklich mit Schmerzen, aber auch voller Ehrlichkeit, als Leitplanke, Offenbarungseid und Geheimversteck der Prosa. Mhm. Also ich finde es irgendwie komisch immer, weiß ich auch nicht. Mir geht es beim Lesen ein bisschen so wie dir, dass ich auch mal denke, Alter, muss das jetzt sein? Das reißt mich irgendwie gerade so raus. Das geht mir aber auch oft, na wohl, na, also ich bemühe mich immer, die Rückblende irgendwie, es ist ja tatsächlich so im Alltag, also das Leben ist ja voller Rückblenden. Mhm. Du gehst durch deinen Alltag und dir fällt irgendwas ein und es erinnert dich an früher. Und ich versuche eigentlich, das auch beim Schreiben so zu machen, aber ich kriege jedes Mal die Rückmeldung. zu den Rückblenden, dass man halt jetzt nicht mehr weiß, wo man ist im Text. Mhm. Also sozusagen die Rückblende verlangt aus der Sicht des Lektorats oft, dass dass dann irgendwie auch ein Absatz kommt und dass dann da im Grunde genommen auch klar signalisiert wird, dass es eine Rückblende ist. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass
die dann auch wieder aufgelöst wird.
Genau, ja. Dass Verlage vorgeschlagen haben, die Rückblenden kursiv zu setzen.
Okay.
Genau, das Geräusch habe ich in dem Moment auch gemacht. Das ist das Geräusch, wenn die Seele den Körper verlässt. Weil wirklich, also ich finde, man kann vielleicht 2 Zeilen in einem Buch mal kursiv setzen. Zu Demonstrationszwecken, wie so ein Testbild im Fernsehen. Mhm. Aber irgendwie seitenweise kursiv, ganz ehrlich, hallo?
Ja, nee, das geht nicht.
Ich habe auch schon gehört, dass tatsächlich Leute im Ernst vorgeschlagen haben, man müsste irgendwie das, was einer Figur durch den Kopf geht, kursiv setzen, damit irgendwie klar ist, dass es nicht ausgesprochen oder ist oder stattfindet. Ist auch hart, oder?
Ja, dann lass uns doch einfach Sprechblasen drumrum machen und Denkblasen drumrum malen. Genau, dann ist es auf jeden Fall ganz klar.
Also das ist halt das Problem, wenn du mitten im Handlungsfluss bist und dann passiert was und es erinnert die Person an früher und die Person erinnert sich an früher und du willst dann halt nicht hinter jedem Satz machen, erinnerte sie sich, sondern es du kommst dann halt in so einen neuen Erzählfluss und steigst dann wieder in die Handlung ein. Wenn diese Erinnerung, diese Assoziation vorbei ist, das finde ich schon sehr wichtig. Ich überbenutze es aber auch teilweise und ich habe bis jetzt noch keinen eleganten oder intelligenten Weg gefunden, es wirklich umzusetzen, das muss ich ganz klar sagen.
Ja, aber ich finde interessant, dass du auch irgendwie so ein, also man fühlt sich so ein bisschen schmutzig dabei, oder? Als würde man ein bisschen mogeln und so einen Trick anwenden, um jetzt halt noch irgendeine Information unterzubringen, die man halt, von der man annimmt, dass sie gebraucht wird für die Erzählung. Ja, eigentlich also würde ich gerne sozusagen in die Zukunft gedacht, ich würde gerne irgendwann so schreiben können, dass ich keine Rückblenden brauche und dass ich einfach nur die ganze Zeit sehr aktiv erzähle. Weil man natürlich, wenn man Rückblenden macht, das ist ja auch immer sehr viel mit Empfindungen und Erinnerungen und es wird dann alles so passiv, weißt du? Also mir gerät es dann manchmal sehr kopfig, dass Dinge nur so im Kopf und auf der Gefühlsebene stattfinden und eben nicht aktiv getan werden.
Ich verstehe genau, was du meinst. Das schließt sich ja wirklich, ich glaube, das ist auch das, was ich versucht habe zu beschreiben, wenn eben die Figur in der Gegenwart was empfindet, dann ist es eben mit einer Emotion, die sich durch ein Ereignis in der Vergangenheit spiegelt, verbunden und dann steht eben genau diese Emotion im Vordergrund und irgendwie ich habe während du gesprochen hast, vorher schon und auch vor unserer Aufnahme darüber nachgedacht, was ich eigentlich also in letzter Zeit so an Sachen gelesen habe, die mir wirklich wahnsinnig gut gefallen haben. Und das sind in allererster Linie entweder Dinge, wo es wirklich praktisch gar keine Rückblenden gibt, man aber trotzdem natürlich was über, also aus der Handlung in der Jetztzeit etwas über die Prägung und so weiter der Figuren erfährt und wo auch die Autorin oder der Autor sehr geschickt darin ist, in Dialogen oder eben in Handlungen Informationen aus der Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Das ist das eine. Mhm. Oder es sind Sachen, die super offensiv so mit Rückblenden umgehen. Also ich würde schon sagen, also dass es zum Beispiel bei Junge Frau und auch bei dem Buch, was du gerade schreibst, dass es halt sehr so ist, dass du sehr offensiv und sehr konstruktiv mit Rückblenden umgehst, indem du sie halt wirklich zu so einer eigenen, also du hebst es sozusagen auf, indem eigentlich zwei Geschichten parallel stattfinden und eine spielt halt in der Vergangenheit und eine spielt in einer Gegenwart. Insofern ist nicht mehr klar, was eine Rückblende ist. Es sind dann halt keine Rückblenden mehr. Und dann habe ich also dieses Buch von Cornelia Achenbach, Nachtwanderung, war eins, was mir dieses Jahr wahnsinnig gut gefallen hat. Und das ist wirklich im Grunde genommen so, dass eine Figur die ganze Zeit versucht, sich zu erinnern, wie etwas eigentlich war. Mhm. Das heißt, wir nehmen sozusagen daran wahr, wie eine Person, eine Protagonistin versucht, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Und dann hat die Rückblende so einen totalen Sinn, weißt du, was ich meine? Also das Thema des Romans ist eigentlich die Rückblende. Das finde ich dann wieder geil, aber ja, so dieses, du liest so und plötzlich sind dann irgendwie die gleichen Leute Kinder und machen irgendwas Crazyes in der Vergangenheit im Bauernhof. Oh, ich weiß auch nicht, ey.
Ach man, Phil, ich würde gerne einen Bauernhof hast. Gründen. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch, dass du einfach irgendwie doch auch immer noch getroffen bist, dass es keinen Platz in der Herberge gab für Maria und Josef und dass Jesulein im Stall geboren werden musste. Ist es das? Ist es einfach Teil deiner vorweihnachtlichen, so einer christlichen Regung, die dich in der Vorweihnachtszeit durchdringt?
Also ich sag's dir ganz ehrlich, ja. Und das Zweite ist wirklich, dass mein Vater ist auf dem Land aufgewachsen und die Familie meines Vaters kommt eigentlich aus so einer bäuerlichen Welt, aber lustigerweise die Familie meiner Frau auch zur Hälfte. Und da wurde uns, und das trifft tatsächlich auch auf meine Frau zu, das haben wir erst Jahre später dann entdeckt, wurde uns, wenn wir als Kinder dann da zu Besuch waren auf dem Land, wurde uns immer so zurückgespielt, dass wir so die Stadtkinder sind und dass wir irgendwie, also eigentlich so, dass wir das halt alles, dass wir so vom wahren Leben überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Und dass wir halt so die überformten, verhätschelten, weltfremden Stadtkinder sind. Und lustigerweise finde ich das dann in der deutschen Gegenwartsliteratur oder Unterhaltungsliteratur, Unterhaltungsgegenwartsliteratur oft wieder, dass der Bauernhof so ein Authentizitätsmarker ist, ja, von Figuren in der Vergangenheit ist, wo ich einfach nur sagen muss, okay, das kenne ich schon aus Pönitz am See, den Sound brauche ich nicht mehr.
Ich verbinde damit eigentlich vor allem so eine Düsternis und so eine Kargheit und Dunkelheit und harte Arbeit und irgendwie alles ist immer irgendwie so ein bisschen klamm. Ja, das sind ja
so
Sachen,
die ich nicht so mag, vor allem harte Arbeit. Und
ja.
Und ich gehöre auch wirklich, da gebe ich dir total recht, ich gehöre dann auch, ich weiß nicht, du bist halt 10 Jahre jünger als ich, du bist nicht in dieser Zeit aufgewachsen, als wirklich jeder volljährige oder gerade volljährige wahlberechtigte Bürger in Deutschland das Buch Herbstmilch lesen muss.
Nein, das habe ich tatsächlich nie gelesen, glaube ich.
Oder den Film von Josef Vilsmaier sich angucken musste. Und irgendwie, es gibt dann halt aber auch wiederum von dieser Kargheit und Düsternis und so weiter, gibt es auch wieder so eine Verklärung als authentisch und handfest. Und ja, und irgendwie, es gibt viele Beispiele in der Literatur, wo das gelungen ist. Da wird es aber irgendwie auch, also ich mag zum Beispiel sehr dieses Buch von Katrin Sättig, Das Dorf, da wird es aber irgendwie auch zum Thema. Also da schwingt immer mit, dass diese Authentizität und diese Selbstwahrnehmung und so weiter, dass das thematisiert wird. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also der Bauernhof ist für mich so das Klischee der Rückblende.
Ich überlege gerade, hast du eigentlich in deinem aktuellen Buch, sind da viele Rückblenden drin? Eigentlich nicht, oder?
Naja, doch, natürlich. Und tatsächlich habe ich, das ist schon auch interessant, dass du da, also was heißt, du meinst das, was jetzt im April wann erscheint.
Stimmt, ich erinnere mich, es gibt, aber das hast du eigentlich sehr kunstvoll gelöst, weil du machst Rückblenden, aber du verknüpfst es damit, dass jemand überlegt, wie man eine bestimmte Geschichte auch erzählen könnte.
Ja, aber zum Beispiel,
das fand ich eigentlich ganz kühn.
Also es war, freut mich, dass du das sagst, aber die Einladung der Lektorin war zum Beispiel, dass ich doch die ein oder andere Figur noch etwas plastischer machen könnte. Und wenn ich das höre, denke ich halt, da muss wohl eine Rückblende her. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also es gibt einige Rückblenden, wo die Architektin dann in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR Architektur studiert. Und es gibt einige Rückblenden, wo Leute irgendwie sich so ein bisschen an ihre an ihre Ehe kurz nach dem Krieg und so, ihre Hochzeit erinnern. Wo ich aber auch denke, ich glaube, das ist so unsere Konsumgewohnheit. Glaubst du nicht, dass wir immer so, wir leben halt auch in so einer Zeit, wo so dieser Nachkriegssound auch so ein Authentizitätsmarker ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber wenn du jetzt nochmal durchgehen, könnte man die auch einfach rausstreichen, diese Szenen? Also wäre es nicht am Ende viel geiler, wenn man all das irgendwie spüren würde, intuitiv spüren würde beim Lesen, ohne dass es nochmal auserklärt wird?
Absolut, aber
aber vielleicht fehlt dann doch was.
Naja, ich glaube, es ist dann entweder schwieriger zu folgen oder vielleicht reicht zum Beispiel meine eigene Kunstfertigkeit dann eben auch doch nicht aus, um das lebendig werden zu lassen. Vielleicht ist es dann einfacher, nochmal 30 Jahre zurückzugehen im Leben einer Figur und zu erzählen, wie sie geworden, warum sie geworden ist, wie sie ist, weißt du?
Ja, wie gesagt, ich mache das ja auch ständig, aber es ist ich würde mir wünschen, wenn ich irgendwann wirklich zu großer Kunstfertigkeit gekommen bin, dass ich es gar nicht mehr oder wirklich nur noch minimal einsetzen muss. Das wäre eigentlich mein Ziel.
Ja, es geht mir ganz genauso. Und ich glaube, wenn ich das so bei dir so raushöre, du meinst auch vor allem diese Rückblenden, die zur Personenformung oder zur ProtagonistInnen-Präsentation.
Genau, dass man seine ProtagonistInnen nicht mehr erklärt, indem man sie nochmal in die Vergangenheit zurückgehen lässt, wo sie dann nochmal sich erinnern an Dinge, die so sind, wie sie sind oder wo sie auf eine bestimmte Art und Weise reagiert haben und deswegen in der erzählten Zeit dann so reagieren, wie sie reagieren oder so handeln, wie sie handeln oder wie auch immer. Wenn es das nicht bräuchte, wenn das der die LeserInnen auch so irgendwie wüsste, weil ich vorher die Figur so plastisch gemacht habe. Das wäre eigentlich mein Ziel.
Wobei ich sagen muss, und jetzt wird es richtig hart, noch schlimmer finde ich es, wobei, was ist schon schlimm, aber trotzdem, wenn in der Rückblende, also wir haben jetzt über die Rückblende geredet, die sozusagen, die der Protagonistin nützt. Mhm. Noch schlimmer finde ich die Rückblende, die dem Plot zuliebe eingezogen wird, um irgendwas Interessantes immer so anzudeuten. Oder also Stichwort Danger in the Past, das Geheimnis in der Vergangenheit.
Ja.
Es ist fast unwiderstehlich, zum Klar. Beispiel auch im Kriminalroman.
Damit
aber es
arbeite
ist schon,
ich auch.
Wie geht's dir als Leserin? Weil ich habe gemerkt, dass ich mich als Leser doch manchmal so ein bisschen verarscht fühle, wenn dann immer so stückweise so Sachen so aufgeblättert werden. Ich habe ein ganz schlimmes Beispiel gleich, aber...
Ne, stört mich eigentlich nicht so. Was mich, also tatsächlich bei so Kriminalgeschichten, aber auch beim Film, stört mich das total. Wenn ganz zum Schluss in einer Rückblende erklärt wird, warum es halt der Gärtner war oder der Typ, der irgendwie ganz am Anfang einmal nur mit der Schubkarre durchs Bild gelaufen ist und dann ganz zum Schluss wird in einer epischen Rückblende erzählt, dass er der Mörder war und warum, weil es, das mag ich nicht so. Also wenn sozusagen dieser...
Stichwort True Detective, erste Staffel.
Ja, genau, True Detective.
Die große Verarschung aller Zeiten.
Ja, der Typ mit der Schubkarre, eine Riesenverarschung und überhaupt eine beschissene
Gärtner,
Serie.
Genau.
Und weißt du noch, und dann weißt du noch, wie ganz am Schluss wieder der diesen komischen Bro-Kitsch da abfackeln
Ach
und
Gott.
diese
Jesus-Geschichte
und wie sie dann in die Sterne gucken und oh Gott, das ist so
Alter,
schlimm.
Alter, ey, ganz ehrlich,
schrecklich.
Was wohl?
Oh, furchtbar.
Furchtbar, wirklich.
Ein Glück ist das schon lange her, ich könnte mich immer noch so drüber aufregen, über diese verfickte Serie, die ich mir über echt viele Folgen angeguckt habe, um dann
ich
am Ende
auch.
Einfach so enttäuscht zu werden, wie die
das
auflösen.
Immer schlimmer von Folge zu Folge.
Ja, und wie die das dann am Ende, ja. Und das finde ich faul. Also das finde ich einfach
Ich habe inzwischen gehört, dass die zweite und dritte Staffel im Gegensatz zur ersten, die ja so überhyped war, und die zweite und dritte wurden dann so destroyed, dass die eigentlich ganz gut sein sollen.
Ich glaube, die zweite habe ich auch noch gesehen, so halb.
Ich liebe ja Colin Farrell, oder nee, das ist Will Farrell. Colin Farrell liebe ich.
Colin Farrell, ja, den mag ich auch.
Oh, ich liebe
Aber
ihn
ich kann
so.
Matthew McConaughey zum Beispiel, kann ich leider einfach. Das war da in, oder in der ersten Staffel, das war doch Matthew McConaughey.
Ja, aber es war schon, ja. Auch Mann, das war die Zeit, als Fernsehserien noch so ein kulturelles Ereignis waren. Das war so irre irgendwie. Das ist auch schon wieder so lange her. 3 oder 4 Jahre.
Ja.
Mann, ey, du erzählst doch gerade was anderes. Ja, genau. Das geht natürlich gar nicht, wenn es dann plötzlich am Ende so heißt. Genau, ja.
Also ich arbeite ja auch gerne recht. Mit Geheimnissen aus der Vergangenheit. Ich finde es okay, wenn es sich sozusagen durchzieht. Ich kann es nicht abhaben, wenn es am Ende quasi die Lösung für alles ist und das wurde einem die ganze Zeit vorenthalten. Das finde ich faul. Aber sag du mir mal ein schlimmes Beispiel.
Ja, also ich gebe dir recht und ich muss sagen, du bist auch eine der wenigen AutorInnen.
Ja, nee, komm, brauchst du nicht. Lass
nee, das. doch. Ich weiß nicht und ich Disclaimer, ich weiß auch wirklich daran, ob es daran liegt, dass ich dich so mag oder dass ich die Art, wie du schreibst, so mag oder beides. Oder dass du es besonders geschickt machst. Eigentlich mag ich es nicht, wenn die Figuren mehr wissen als die LeserIn oder wenn der LeserIn mehr weiß als die Figuren. Also so richtig, ich mag, wenn das irgendwie einigermaßen kongruent ist und wenn halt beide aber aus den gleichen Informationen, wenn wir merken, dass wir aus den gleichen Informationen andere Schlüsse ziehen als die Protagonistin. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich habe neulich so ein Buch gelesen, es gibt echt eine, also da muss ich echt sagen, da ist was passiert, wo ich echt sagen muss, das geht irgendwie gar nicht. Ich habe von einer japanischen Krimi-Autorin, Riku Onda, von der gibt es ein ganz tolles Buch, was dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen ist, die Aosawa-Morde. Und dann gab es ihr neues Buch, auf Englisch heißt es Fish Swimming in Dappled Sunlight, also Fische, die in schillerndem Sonnenlicht schwimmen. Und dieses Buch lebt davon, dass zwei Leute sich über ein Ereignis unterhalten, bei dem die eine Person das Gefühl hat, das war irgendwie alles ein bisschen seltsam und die andere Person das abstreitet. Und dann fallen ihnen aber immer mehr Sachen ein, die sie sozusagen vergessen haben. Also es kommt immer mehr Erinnerungen zutage, um halt wirklich diesen Plot am Laufen zu halten. Und da habe ich echt gedacht, Alter, ganz ehrlich, also wie verarschen kann man mich? Also ich habe dann am Ende fast gedacht, ist es jetzt irgendwie so ein postmoderner Literaturtrick? Aber ich glaube, es ist halt doch einfach ein gehobener Unterhaltungsroman, wo die Autorin irgendwie dachte...
Sich am Anfang nicht erinnert und sich dann doch noch erinnert, oder wie?
Ja, genau, weil es halt so heiß war und dann sind die irgendwie dehydriert und dann sagt der eine Protagonist, du, ja, aber das war doch so und so. Und dann kommt bei der Protagonistin irgendwie so, oh ja, stimmt, es war vielleicht doch eher so und so. Und dann sagt sie was und dann eher so, oh wow, mir fällt gerade ein, das... Und da habe ich wirklich gedacht, nee, ganz ehrlich, also so nicht, liebe Rätselfreunde.
Nee, so nicht.
Ich finde es total lustig, dass wir beide, die wir ja irgendwie in den letzten Jahren uns so im Bereich der historischen Romane mit Rückgriff auf andere historische Epochen bewegt haben, eigentlich beide so total in Feindschaft zur Rückblende.
Ja, es ist aber auch schon wieder, ja, aber es ist schon wieder Thema Selbsthass. Ist irgendwie auch ein bisschen affig.
Oh, wow.
Lass uns positiv in die Zukunft blicken. Nächstes Jahr erscheinen wieder Bücher von uns. Das war jetzt auch ein Jahr, wo mal kein Buch von dir erschienen ist. Oder? Oder habe ich eins vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
In diesem Jahr ist kein Buch von dir erschienen, aber nächstes Jahr wird eins von dir erscheinen und von mir auch. Und das ist doch schön.
Ja, ich freue mich darauf auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn sie gleichzeitig erscheinen. Das werden wir auch irgendwann nochmal schaffen.
Das werden wir
dann
auch
machen
noch
wir zusammen schaffen. Eine Feier, egal, oh, ja. Was unsere Verlage dazu sagen.
Genau, genau. Vielleicht erscheinen
also
wir einfach. Ich
habe sicher nichts dagegen, aber sie müssen es halt dann trotzdem organisieren, egal was sie dazu sagen.
Ja, wir machen einfach auch ein Doppelband draus und kriegen unseren eigenen Schuber.
Oh, das wäre das Schönste. Weißt du noch, früher bei Reader's Digest, da gab es dann immer so Romanbände.
Mhm.
Ich glaube, 4, 5, 6 Mal im Jahr, alle paar Monate, die konnte, hat meine Oma auf dem Bauernhof, hatte die abonniert und dann bekam man die und da waren so die etwas gekürzten, aber das ist ja gut, alle Rückblenden waren rausgestrichen. Da waren immer 2 bis 4 Romane in einem Band und sowas, so eine etwas verunstaltete, zusammengekürzte Fassung von meinem Buch in einer etwas verunstalteten, gekürzten Fassung von deinem Buch in einem Roman mit so einem billigen, mit so einer billigen Plastikgoldprägung auf dem Rücken. Oh, das wäre mein absoluter Traum.
Das wäre schön. Und einer von uns, der Roman von einem von uns, wird komplett in Kursiv gesetzt, damit man die beiden unterscheiden kann.
Ja.
Damit man
ich hoffe, irgendjemand von Reader's Digest gehört zu, hört irgendwie zu.
Das wäre schön. Das wäre auch noch ein Goal, das wir noch erreichen können. Obwohl, nee, du warst doch schon mal in Reader's Digest, oder?
Was, wie kommst du darauf?
Weiß ich nicht. Irgendwas klingelt. Oder war ich es? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war mal mit Reader's Digest, aber ich recherchiere das nochmal.
Also ich weiß ehrlich gesagt, ich bin zwar mit Reader's Digest aufgewachsen, ich weiß auch nicht, ob man, ich glaube, man müsste es anders aussprechen, aber ich weigere mich. Also in meiner Familie wurde es auf der ersten Silbe von Digest betont. und ich weigere mich, werde niemals damit aufhören. Ich bin wirklich damit aufgewachsen im Dachstuhl des Bauernhofes. Es war kein Bauernhof, was rede ich hier eigentlich? Im Dachstuhl der ausgebauten Ferienwohnung meiner ländlich sich authentisch gebenden Großmutter, die 60er, 70er Jahre Ausgaben von Reader's Digest zu lesen, wo es immer so, in jedem Heft gab es eine Geschichte von einem richtig schlimmen Unfall.
Geil.
Also so Fähre mit Urlaubern sinkt und ein Mann rettet irgendwie alle Kinder oder Gaspedal von einem Auto auf der Autobahn bleibt stecken und Highway Patrol schafft es irgendwie doch noch, die Familie in Sicherheit zu leiten.
Oder Großaquarium platzt, alle Fische tot bis auf Nemo.
Hör auf, ganz ehrlich, sag mir doch bitte, dass die Fische alle überlebt haben.
Ich glaube, sie haben einen Hai irgendwie gerettet. aber ich glaube, ansonsten sind die Fische.
Mir ist es wirklich egal, welche Urlauber da trunken sind, aber ganz ehrlich, dass nirgendwo von den Fischen die Rede war, das kotzt mich wirklich an, irgendwie kotzt mich das an.
Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur die Rede von den Fischen. Also würde ich jetzt mit einer miesen Schnittwunde, also sind ja auch Leute verletzt worden, im Krankenhaus liegen und ich würde Twitter aufmachen und würde sehen, dass alle nur so, oh, die armen Fische schreiben, würde ich mich ein bisschen verarscht fühlen. Mir tun die Fische auch echt total leid. Das ist alles irgendwie
schlimm. Okay, du hast recht, aber das ist auch typisch. Das ist aber, ja, also ich glaube, das ist auch typisch Twitter. Diese fantastische Schnittmenge aus Kreaturliebe und Menschenverachtung.
Das stimmt. Du hast ja sogar schon übernachtet.
Es vergeht wirklich kein halbes Jahr, in dem meine Tochter nicht sagt, können wir nicht mal wieder in diesem Hotel. Und wir haben wirklich...
Ja, gibt es jetzt günstige Zimmer, glaube ich, ließe sich herstellen.
Du, der Witz ist, ja, und damals, also wir hatten so ein Holiday-Package, was echt vergleichsweise preiswert war. Und wir konnten uns entscheiden, es kostete genauso viel, Zimmer mit Blick auf den verdammten Berliner Dom zu buchen, wie Zimmer aufs Aquarium. Und meine Tochter, mit der ich da war, hat gesagt, natürlich aufs Aquarium,
ja, wie
es damals hieß, Aquarium. Mhm. Und Alter, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer macht dieses Aquarium sauber, weil hatten deine Söhne je ein Aquarium?
Nee, aber ich habe schon gesehen, wie die das sauber machen. Das sind so Taucher, die da drin immer mal so...
Ja, aber das ist doch der Wahnsinn.
Ummachen und ansonsten halt eine Filteranlage. Nicht das, was du in deinem schlackigen Aquarium wahrscheinlich früher hattest, sondern halt, weißt du...
Ja, mein Sohn hat ein Aquarium. Hightech. Das war wirklich ein absoluter Albtraum.
Ja, nee, ich habe hier no Pets in diesem Haushalt. Kein Aquarium. Oh. Na, tut mir leid.
Also für alle, die diese Folge im Jahr 2028 hören und sich fragen, welche Rückblende brauchen sie, um das zu verstehen. Es geht um die Beschädigung des Großaquariums, der, wie heißt es,
Aquadom.
Aquadom in Berlin-Mitte, was aber tatsächlich ein Feature des Radisson Blu Hotels irgendwie gleichzeitig auch ist.
Das größte freistehende Aquarium der Welt, durch das man mit einem Fahrstuhl so durchfahren konnte. Ja, gewesen. War gewesen.
War schön gewesen.
War schön gewesen, aber... Das ist kaputt.
Das ist wirklich die zynischste Podcast-Folge des Jahres. Und das, ganz ehrlich, das zu Weihnachten, Alena.
Ja, das ist wirklich hart.
Weißt du, woran mich das erinnert?
Sag mal.
Das erinnert mich an 1988, als ich bright-eyed and bushy-tailed nach München ging als junger Journalistenschüler und bei meiner Zimmerwirtin Amanda... Nachname ist der Redaktion bekannt, die 89 war und in Lochham wohnte. Und da hieß es also, da könnte ich zur Untermiete wohnen. Und Amanda war total nett. Ich hatte auch echt wenig Geld und habe mich oft so Freitag bei ihr rumgedrückt, damit sie mich zum Abendessen einlädt. Und hat sie auch immer gemacht, war total süß. Und sie war sehr katholisch. Und ich habe mein Titanic-Abonnement umgeleitet nach Lochham damals. Das war die Zeit, wo man als junger Journalistenschüler Titanic abonniert hatte. Und es war eine Karikatur von Jean-Marc Reiser auf dem Titel, wo was für Tiere sind im Stall? Ein Esel und ein...
Ein Ochse.
Ein Ochse. Und die haben also Geschlechtsverkehr. Mhm. Und das Jesuskind schreit aus seiner Krippe, spinnt ihr, ist doch Weihnachten. Und ich kam nach Hause und Amanda hatte also den Briefkasten geleert und hatte meine Post in der Hand und guckte die durch, wie man es halt so macht auf dem Bauernhof. Und blieb an der Titanic hängen und sagte in einem oberbayerischen Idiom, was ich zum Glück nicht nachmachen muss, weil ich es nicht kann, ach, das ist doch das Christkindl. Und ich riss hier diese Titanic weg, bevor sie das irgendwie weiter in Augenschein nehmen konnte. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung.
Weiß ich, du wolltest noch was Besinnliches zum Schluss erzählen.
Nein, weil das der zynischste Podcast des Jahres seit Spinnt ihr es doch Weihnachten ist.
Ja, aber es war ein zynisches Jahr. Das nächste wird
Total.
Besser. Das nächste wird besser. Wow. Das nächste wird anders und authentischer.
Bitte nicht authentischer, aber gerne anders. Hast du Vorsätze fürs nächste Jahr, außer weniger, also jetzt mal zum Thema Rückblende, Vorausblende?
Vorsätze für, ich habe immer den gleichen Vorsatz, nämlich endlich Blut spenden gehen, regelmäßig. Und das ist aber langweilig.
Nee, das ist null langweilig, das finde ich total aufregend, weil niemand das mehr irgendwie verbalisiert. Wie kommt es dazu?
Ich habe eine super begehrte Blutgruppe und ich empfinde es als meine Bürgerpflicht und das Einzige, was mich abhält, ist meine Faulheit. Und ich schäme mich deswegen und deswegen ist es, und da ich nicht rauche und auch ansonsten einfach wenig Laster habe und ein quasi vollkommener Mensch bin.
Ich das Einzige, was mir zu vollkommen mit einer Person, die Blutgruppe 0 hat.
Ja, ja.
Geil.
Na, krass, ne? Deswegen ja, Blutspenden. Blutspenden und noch so ein paar Sachen, aber das sind alles Sauereien, die kann ich hier nicht ausbreiten. Das erzähle ich dir dann, wenn wir uns Silvester sehen.
Ich habe Blutgruppe A. Das ist echt so, dass sie sagen, ja, okay.
Ja, aber das heißt, du gehst Blutspenden.
Bitte?
Gehst du schon Blutspenden?
Ich hatte einige Jahre, war ich mit einer, hatte ich eine Freundin, in deren Familie einmal in einer Krisensituationen Blutspenden gebraucht wurden und die daraufhin alle wirklich einmal im Monat Blutspenden gegangen sind. Mhm. Und ich habe mich dann daran auch beteiligt und bin beim zweiten Mal in Ohnmacht gefallen. Mhm. Und das ist 30 Jahre her, seitdem war ich ehrlich gesagt auch nicht mehr Blutspenden, weil ich habe mir irgendwie, ich lag so da und habe mir diese sich langsam füllende Konserve angeguckt und habe gedacht, das ist schon irre, dass das alles aus mir kommt. Und dann bin ich in Ohnmacht gefallen, wie so ein richtiger Stadtmensch.
Ja, guck mal, aber jetzt, also es gibt jetzt hier im Alexa gibt's eine Blutspendestation und dann kriegt man nämlich einen Gutschein hinterher für den Food Court und dann dachte ich, kriege ich da Blutspenden und danach kann ich mir einen Frozen Joghurt ziehen.
Oh mein Gott, wirklich ganz ehrlich. Ich möchte alle meine Organe im Alexa spenden, glaube ich.
Lass dich einfach ausweiden auf Ebene 2b.
Ich möchte mich vor dem Alexa ausweiden lassen und mir dann so ein Elon Musk Neuralink einsetzen lassen und dann mit meinem Einkaufsgutschein durchs Alexa laufen.
Ja, guck mal, das sind doch schöne Aussichten. Aufs neue Jahr.
Weißt du was?
Ja, das machen wir.
Jetzt mal Spaß beiseite. Das machen wir nächstes Jahr. Wir spenden beide im Alexa Blut. Ich möchte keinen Milkshake, ich möchte irgendeinen Fisch-Taco, aber das schaffen wir, oder?
Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Das fände ich auch eine schöne gemeinsame Aufgabe.
Freust du dich auch so auf den Barbie-Film?
Oh, mega. Und es dauert noch so lang.
Hast du die Vorschau gesehen?
Ich habe die Vorschau gesehen, ja, mit den Puppen. Und ja, ich freue mich mega auf den Barbie-Film. Aber ich freue mich so doll, dass ich jetzt schon leider antizipiere, dass ich enttäuscht sein werde, weil ich freue mich im Grunde jetzt zu diesem Zeitpunkt schon seit einem Jahr auf den Barbie-Film. Und es dauert jetzt immer noch ein halbes Jahr, bis er kommt. Kein Film kann so viel Vorfreude aushalten.
Und es ist mir gerade eingefallen, weil ich gedacht habe, Alexa. Und das zweitschrecklichste in Berlin nach dem Alexa ist der Potsdamer Platz. Und dann habe ich gedacht, Cinemax. Und dann habe ich gedacht, wie wir uns den Cats-Film angeguckt haben, auf den wir uns auch so gefreut haben. Und wie wir einfach wirklich uns gefühlt haben, als hätten wir eine Gehirnamputation hinter uns, nachdem wir den gesehen hatten.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen Angst, dass der Barbie-Film, dass wir genauso an der Nase herumgeführt werden, wie wir damals bei Cats an der Nase herumgeführt wurden.
Möglich. Möglich wäre es. Aber guck mal, wir haben das durchgestanden gemeinsam und dann werden wir auch das gemeinsam durchstehen und dabei Nachos mit Käse essen.
Oh, lass uns den zusammen gucken, den Barbie-Film. Das finde ich richtig gut.
Ja, das finde ich auch gut.
Und, also das ist jetzt mein Service wirklich für dich. Und dann, sag mal, können wir, während wir den Barbie-Film gucken, Blut spenden?
Das wäre geil. Und wer weiß, wir könnten auch ein Live-MRT machen von unseren Gehirnströmen und gucken, wie...
Ja, dann ist mir auch egal, ob ich in Ohnmacht falle. Also zum Beispiel bei Cats war wirklich mein Zustand während des Films war zwischen Bewusstsein und Ohnmacht eigentlich nicht mehr zu unterscheiden, teilweise, muss ich sagen. Manchmal muss ich daran denken, wie diese Katzen, wie irgendwie der Schritt so mit, aber auch nicht richtig mit animiert war. Und das war alles so unfassbar cursed, ey. Und wie diese Katzen, die hatten halt einfach Brüste. Sorry.
Ja, man wollte danach einfach nie wieder über Geschlechtsteile nachdenken. Weder von Katzen, noch von Menschen, noch von irgendwas.
Guck mal, sowas gibt es auf dem Bauernhof nicht.
Ja, stimmt. Wir müssen jetzt aufhören. Das nimmt hier alles irgendwie eine komische Wendung.
Oh, frohes neues Jahr.
Genau, frohes neues Jahr und bis dann.
Bis nächste Woche. Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.